Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Auf dem virtuellen 17+1-Gipfel will China seine wirtschaftlichen Beziehungen zu den mittel- und südosteuropäischen Staaten pflegen. Also auch zu den baltischen Staaten. Die nehmen allerdings nur mit Vorbehalt am Gipfel teil. Mehr dazu gleich. Außerdem, das Europäische Parlament gibt heute grünes Licht für die Mechanismen zur Verteilung der EU-Corona-Hilfsgelder. Auch das ein Thema bei uns. Und die Hauptstädte der Visegrad-Staaten haben sich vor mehr als einem Jahr zusammengeschlossen. Wir schauen, was der Pakt der freien Städte erreicht hat. Bei dem 17+1-Gipfel handelt es sich um ein jährliches Forum zwischen 17 mittel- sowie südosteuropäischen Staaten und ihrem Plus 1, China. Im Zentrum stehen wirtschaftliche Absprachen und Projekte. Und wie viel China an dem Gipfel liegt, das zeigt sich schon daran, dass niemand Geringeres als Staatschef Xi Jinping das Land heute repräsentieren wird. Und auch für eine Reihe mittel- und südosteuropäischer Staaten werden sich die jeweiligen Staats- oder Regierungschefs zum Gipfel online dazuschalten. Für Ungarn etwa Viktor Orban und für Serbien Alexander Vucic. Ganz anders sehen aber die Zusagen aus den baltischen Staaten aus. Die Staats- und Regierungsspitzen aus Litauen und Estland werden nicht an dem Online-Gipfel teilnehmen, wie die Nachrichtenseite Politico bereits berichtet hat, sondern entsenden, wenn überhaupt, Ministerinnen und Minister. Welche politischen Motive dahinter stecken könnten, das bespreche ich jetzt mit Kai-Olaf Lang von der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. Er ist Experte für die baltischen Staaten und beobachtet den 17+1-Gipfel. Guten Morgen, Herr Lang.
Guten Morgen.
Sortieren wir erst einmal. Bei dem Gipfel handelt es sich ja um ein wirtschaftliches Treffen. Herr Lang, aber worauf kommt es den 17+1 konkret an?
Ja, 17+1 ist an sich eine lockere Kooperationsplattform Chinas mit Ländern aus Ostmittel- und Südosteuropa. Die Gruppe der 17 europäischen Teilnehmer ist ziemlich heterogen. Also da sind EU-Mitglieder drin und Länder, die erst eine Beitrittsperspektive haben aus dem westlichen Balkan. Da sind Länder dabei, die sehr enge Beziehungen zu den USA haben und solche, die eher auf Distanz zu Washington gehen. Diese Initiative 17+1, die 2012 gegründet wurde, die deckt eine ganze Reihe von Feldern wirtschaftlicher Zusammenarbeit ab. Schwerpunkte sind beispielsweise Infrastrukturen, Logistik, Handel, Investitionen. Man möchte auch in weichere Bereiche Bildung und Kultur hinein. Aber während China und auch die 17 europäischen Teilnehmer betonen, es gehe hier in Anführungszeichen lediglich um ökonomische Aspekte, stellt sich natürlich immer auch die Frage, ob es sich nicht um ein geoökonomisches Projekt handelt, durch das China Einfluss in Europa gewinnt. Also sozusagen die Frage, die sich stellt, ist, werden hier neue Abhängigkeiten von teils aufgebaut, teils schwache Staaten gegenüber China und kann sich China dadurch als europäische Macht besser etablieren?
Mhm. Auf die geopolitischen Aspekte kommen wir gleich nochmal zurück. Was hat denn dazu geführt, dass überhaupt die mittel- und südosteuropäischen Staaten Interesse an so einem Format haben?
Nun, da gab es natürlich große Hoffnungen. Man setzte darauf, dass massiv Kapital aus China kommen wird, dass große Investitionen getätigt würden. Man hoffte auf die Modernisierung von Infrastrukturen beispielsweise und speziell auch auf die Anbindung an die Belt and Road Initiative, die neue Seidenstraße. Aber ich denke, es setzte bald so eine Art Ernüchterung ein. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, sehen wir, dass die große Investitionswelle ausblieb. In den 12 EU-Staaten der Initiative zusammengenommen investierten chinesische Wirtschaftssubjekte weniger als beispielsweise in den Niederlanden. Und die Handelsdefizite sind weiterhin teilweise enorm. Naja, und dazu kommt halt auch eine wachsende Skepsis über mögliche Risiken chinesischer Präsenz. Insofern hatten manche das Gefühl, dass 17+1 stagnierte. Es war die Rede sogar davon, dass es eine leere Hülse sei. Das ist vielleicht zu stark. Aber auf jeden Fall hat China jetzt, indem es darauf drängte, dass dieser Gipfel stattfindet, einen neuen Anlauf unternommen, in Pandemiezeiten hier ein bisschen mehr Schwung in das Forum zu bringen.
Die Staats- und Regierungsspitzen von Litauen und Estland werden nicht mit Xi Jinping konferieren. Bei Lettland war die Zusage bis zuletzt unklar. Stecken dahinter gezielte politische Absichten gegenüber China?
Ich glaube, glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Sicherlich der amerikanische Faktor. Diese 17+1 Initiative ist auch zu sehen im breiteren Kontext der globalen Großmachtkonkurrenz, der Rivalität zwischen den USA und China. Und die Amerikaner drängen ihre Verbündeten natürlich darauf, loyal zu sein und ihre Zusammenarbeit mit China zurückzustufen. Und die baltischen Staaten, die ja auf den amerikanischen Schutzschirm gegenüber Russland, auf Sicherheitsgarantien angewiesen sind, wollen da nicht aus der Reihe tanzen. Zum Zweiten hat man auch in den baltischen Staaten, die immer schon geopolitisch sozusagen sensibilisiert waren, ist man aus einer gewissen Lethargie aufgewacht. Die Sicherheitsdienste in ihren jährlichen öffentlichen Berichten weisen darauf hin, dass auch China ein Sicherheitsrisiko sein könne. Die 5G-Frage, die Modernisierung der Kommunikationsnetze ist ein Thema. Naja, und dann kommt dazu, China ist eben auch Verbündeter von Russland und die baltischen Staaten sehen ihre Sicherheit natürlich immer auch gefährdet durch Russland. Es gab beispielsweise Manöver in der Ostsee, an denen auch chinesische Schiffe teilnahmen. Und der letzte Punkt, Werte, die baltischen Staaten sehen sich immer auch als Verfechter von Freiheitsideen. Die litauische Regierungskoalition hat Ende letzten Jahres gesagt, wir werden all diejenigen verteidigen, die für die Freiheit kämpfen, von Belarus bis nach Taiwan. Und das alles hat dazu geführt, dass man jetzt ein bisschen vorsichtiger ist.
Wie repräsentativ ist die baltische Position unter den 17 mittel- und südosteuropäischen Staaten?
Nun, in der Tat sehen wir, wie divers eben diese Gruppe ist. Diejenigen Länder, glaube ich, die eben ein enges Verhältnis zu den Vereinigten Staaten haben, die proatlantisch ausgerichtet sind, die auch, ich sage mal salopp, ein Problem mit Russland haben, die sind hier eher skeptisch und fahren das ein bisschen runter. Polen gehört dazu, Rumänien gehört dazu. Und dann haben wir andere Länder, die sehr pragmatisch sind, die wirtschaftlich bei der Modernisierung ihrer Infrastrukturen in der Zusammenarbeit mit China eine Chance sehen. Serbien beispielsweise, andere auf dem westlichen Balkan und sicherlich auch Ungarn. Also das ist sozusagen keine einheitliche Linie. Wir müssen uns eins vergegenwärtigen, so oder so spielt die Musik in den bilateralen Beziehungen. China pflegt vor allem die direkten Kontakte mit einzelnen Ländern. Dieses 17+1 Forum ist so ein Rahmen, der noch drüber liegt.
Also okay, gespaltene Meinungen innerhalb der 17 Staaten, die teilnehmen aus Mittel- und Südosteuropa. Glauben Sie denn, dass die baltische Position, diese kritische baltische Position zumindest sich ändern könnte in Bezug auf den chinesischen Impfstoff, der heute auf dem Gipfel auch eine Rolle spielen könnte?
Ich weiß nicht, ob das die baltischen Staaten sein werden, die da in erster Linie stehen werden, aber es ist natürlich kein Zufall, dass China jetzt in dieser Pandemiesituation auch versucht, mit dem Impfstoff Politik zu machen. Ungarn hat ja und auch Serbien sind Länder, die sehr offen sind dem chinesischen Impfstoff gegenüber. China möchte auch den Moment nutzen, bevor die Europäer mit Biden über die China-Politik sprechen können, um jetzt mit den Ländern in der Region zumindest ihre Beziehung wieder ein bisschen zu dynamisieren. Und da spielt diese Impfstoff-Geopolitik eine gewisse Rolle. Ich würde es aber letzten Endes nicht überschätzen. Wir hatten eine ähnliche Debatte letztes Jahr mit der Maskendiplomatie. An den grundlegenden geostrategischen Parametern in der Region wird das wenig ändern.
Sagt Kai-Olaf Lang über den 17+1-Gipfel, zu dem sich ost- und südosteuropäische Staaten heute mit China zusammenschalten. Er arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Lang, besten Dank für das Gespräch und einen schönen Tag noch.
Gerne.
Die EU-Mitgliedstaaten setzen in ihrer Politik in der Pandemie auch auf Hilfsgelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds, die ab dem Sommer zur wirtschaftlichen Erholung und Erneuerung dienen soll. Jedem EU-Mitglied stehen dabei unterschiedliche Summen aus Krediten und Zuschüssen zu. Die größten Anteile aus dem Fonds sind für Italien und Spanien vorgesehen, die besonders hart von der Pandemie getroffen worden sind. Wie die EU-Staaten das Geld abrufen können und zu welchen Bedingungen, das muss noch formell abschließend beschlossen werden. Und genau darüber stimmen die Abgeordneten im Europäischen Parlament heute ab. Um welchen Bestandteil des EU-Konjunkturprogrammes es sich genau handelt, weiß unser EU-Korrespondent Peter Kapern.
750 Milliarden Euro will die EU mobilisieren, um aus der Wirtschaftskrise zu kommen, die von der Corona-Pandemie verursacht wurde. Das ist längst beschlossene Sache. Damit das Geld aber wirklich fließen kann, muss der Beschluss auch in Gesetze gegossen werden. Heute wird das Europaparlament grünes Licht für den letzten Baustein dieser rechtlichen Umsetzung geben, für die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität, ein Name, wie er nur in Beamtenstuben ersonnen werden kann. Und der Bedeutung dieses Beschlusses nicht im Mindesten gerecht wird. Schließlich geht es um 672 der 750 Milliarden Euro. Geld, das die Mitgliedstaaten bekommen sollen, um ihre Wirtschaft, ihre Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. 360 der 672 Milliarden werden dabei als Kredite ausgereicht. Die übrigen 312 Milliarden sind Zuschüsse. Allerdings gibt es den Geldsegen nur mit Auflagen. Ein bestimmter Anteil muss beispielsweise so ausgegeben werden, dass die EU ihre Klimaschutzziele erreichen kann. Bis 2050 will sie ja klimaneutral werden. Siegfried Morijan, der stellvertretende Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament.
37% der Gelder müssen in Projekte, die einen positiven Beitrag eben zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Verbesserung der Umwelt, 37% muss in diese Richtung fließen.
Weitere 20% müssen in die Digitalisierung fließen. Denn das Finanzpaket soll der EU auch einen Modernisierungsschub verpassen. Und außerdem wird die Auszahlung der Gelder auch an die Bedingung geknüpft, dass die Mitgliedstaaten nötige Reformen anpacken. Schon seit langem legt die EU-Kommission jedem Mitgliedstaat jährlich eine Liste mit Reformprojekten vor, mit der Aufforderung, sie auch umzusetzen. Doch bislang haben die EU-Staaten diese sogenannten länderspezifischen Empfehlungen in der Regel in den Wind geschlagen. Jetzt glauben die EU-Kommission und das Europaparlament, mit dem Hilfspaket aus Brüssel einen idealen Hebel in der Hand zu haben. Nochmal Siegfried Morijan.
Die Kommission muss darauf achten, dass die jeweiligen Pläne der Mitgliedsländer auch ambitioniert genug im Bereich der Reformen sind. Also die länderspezifischen Empfehlungen müssen umgesetzt werden.
Bis Ende April haben die Mitgliedstaaten nun Zeit, der EU-Kommission Investitions- und Reformpläne vorzulegen. Brüssel entscheidet dann, ob die den Voraussetzungen entsprechen. Informell laufen die Verhandlungen zwischen Brüssel und den Hauptstädten bereits. Und hin und wieder sickert darüber etwas durch. Etwa Ende Januar, als das Handelsblatt berichtete, dass Brüssel mit Deutschlands Ideen gar nicht einverstanden sei. Gute Investitionsprojekte hatte Berlin da präsentiert, das wohl. Aber ausgerechnet im Bereich der Reformen, auf die Deutschland bei den EU-Partnern immer so sehr pocht, da war Fehlanzeige. Knappe 8 Wochen bleiben der Bundesregierung noch, um nachzubessern. Und auch an die ungarische Regierung gab es eine klare Botschaft. Das Land muss seine Verfahren zur Ausschreibung öffentlicher Aufträge reformieren, bevor der erste Euro aus dem neuen Geldtopf nach Budapest fließen kann. Ansonsten sei die Gefahr zu groß, dass das Geld im Korruptionssumpf versickert. Passende Investitionspläne in Brüssel zu präsentieren, das sei wohl eher für die kleinen Mitgliedstaaten schwierig, meint Damian von Böselager, der Europaabgeordnete der Europäischen Föderalistenpartei Volt.
Ein großes Land wie Deutschland hat ein riesiges Konjunkturprogramm schon geschrieben und zieht sich einfach aus dem riesigen Konjunkturprogramm die Investitionsprogramme raus, die halt irgendwie diesen Kriterien genügen. Aber ein kleineres Land, das sozusagen tatsächlich abhängig ist in seinem Konjunkturprogramm von diesen EU-Geldern, muss dann halt tatsächlich auch das Konjunkturprogramm dann neu denken.
Bis zum Sommer sollen alle nationalen Investitions- und Reformprogramme den Stempel der EU-Kommission haben. Und dann sollen auch die ersten Gelder fließen.
Aus Brüssel ein Bericht unseres EU-Korrespondenten Peter Kapern. den Green New Deal unterstützen, sich also für die Umwelt- und Klimapolitik der EU einzusetzen. Das ist ein erklärtes Ziel mitteleuropäischer Städte, die dem Pakt der Freien Städte angehören. Konkret geht es um die Hauptstädte der sogenannten Visegrad-Staaten, also Tschechien, die Slowakei, Polen und Ungarn. Die Hauptstädte haben sich mehr als vor einem Jahr zusammengeschlossen, um ein Zeichen für Demokratie, Freiheit und für die EU zu setzen. Damit wollen sie sich die Städte und ihre Bürgermeister von ihren nationalen Regierungen abgrenzen, die sie in Teilen oder vollumfänglich als korrupt, autoritär und antidemokratisch bezeichnen. Was der Pakt der Freien Städte seit seinem Bestehen erreicht hat, dazu hat Kilian Kirchgessner recherchiert.
Es ist still geworden um die Visegrad-Hauptstädte, seit sie im Dezember 2019 auf einer Pressekonferenz medienwirksam verkündeten, gemeinsam für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eintreten zu wollen. Seither ist nicht mehr viel passiert, aber eingeschlafen sei die Initiative keinesfalls, sagt der Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib. Wir beschränken uns nicht darauf, dass wir gemeinsame Werte haben, sondern wir haben auch konkrete Projekte. Deshalb haben wir zum Beispiel gemeinsam den europäischen Green Deal unterstützt und unser Interesse an einem grünen Neustart nach der Corona-Pandemie bekundet. Sie richten ihren Blick nach vorn. Die Bürgermeister der vier Visegrad-Hauptstädte Bratislava, Budapest, Prag und Warschau. Aber es ist ein Blick voller Sorge. Denn während die Metropolen in Sachen Umweltinnovationen gern zur Speerspitze gehören würden, fürchten sie, dass die jeweilige Regierung ihres Landes sie da ausbremsen könnte. Katarina Rajčanová von der Stadtverwaltung in Bratislava. Unsere Bemühungen gegenüber den wichtigsten Institutionen der EU zielen auf eine direkte Finanzierung der Städte, insbesondere mit Blick auf den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, aber auch bei Entscheidungen etwa über die Mittel aus dem europäischen Green Deal und für die Unterstützung der Nachhaltigkeit. Eine finanzielle Sorge treibt die Hauptstädte schon seit der Gründung ihres Pakts der Freien Städte um, weil die Oberbürgermeister in allen vier Städten mit einer eher urbanen, liberalen Politik in Opposition zu den nach rechts neigenden Landesregierungen stehen, fürchten sie, dass ihnen der Geldhahn zugedreht werden könnte. Der Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib, ein Mitglied der Piratenpartei, streitet sich beispielsweise öfters öffentlich mit dem Premierminister Andrej Babiš, etwa bei der Frage nach Infrastrukturprojekten. Darüber spreche er auch mit den Kollegen aus den anderen Visegrad-Hauptstädten. Unsere Regierungen kürzen die Einnahmen der Städte und wollen damit indirekt eine de facto Liquidierung der städtischen Selbstverwaltungen erreichen. Unbequem waren die Hauptstädte ihren Regierungen in der Vergangenheit immer wieder. Der Prager Oberbürgermeister etwa gehörte zu den Initiatoren einer großen politischen Delegation aus Tschechien, die im vergangenen Sommer nach Taiwan reiste und damit sowohl Peking als auch das Lager um den tschechischen Präsidenten in Rage brachte. So viel Eigensinn kommt nicht immer gut an. Der bekannte tschechische Politikbeobachter Petr Robejšek etwa spottet in einem Videoblog über den Hauptstadtpakt. So ganz neu ist der Plan nicht. Aus der Renaissancezeit kennen wir die italienischen Stadtstaaten wie Venedig oder Florenz. Die waren damals für ihre Umgebung Machtzentren, verbreiteten Furcht und waren Objekte des Neids. Und heute sollen die Visegrad-Metropolen Inseln des fortschrittlichen Guten sein, die tapfer den heranbrechenden Wellen des Populismus und der moralischen Verdorbenheit widerstehen. Die Hauptstädte sollten sich klar machen, so seine Schlussfolgerung, dass sie eine Minderheitenposition vertreten. Deutlich gemacht habe das etwa die Niederlage des Warschauer Oberbürgermeisters, der im vergangenen Jahr bei den polnischen Präsidentschaftswahlen angetreten war. Eine gewisse Anziehungskraft hat das Städtebündnis aber offenbar auch. Derzeit, so heißt es aus Bratislava, werde die Aufnahme weiterer europäischer, aber auch außereuropäischer Städte vorbereitet.
Zum Pakt der Visegrad-Hauptstädte hörten Sie einen Beitrag von Kilian Kirchgessner aus Prag. Jetzt gleich folgen unsere Nachrichten und dann geht es weiter mit der Sendung Tag für Tag. Dazu begrüßt Sie dann meine Kollegin Christiane Flurin. Eines ihrer Themen, die evangelische Kirche in Sachsen sucht die Grenze zwischen noch konservativ oder schon rechtsextrem. Und damit endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss. Thank you.
Thank you.